Ich habe etwas gesagt zu den Führungspersönlichkeiten, Leitern. Ich halte das für ein sehr wichtiges Thema. Wir kommen da auch noch mal drauf. Bei Punkt 5. Der innere und der äußere Aufbau gehören zusammen. Das zeigen die Bücher Esra, Nehemia, das zeigen die Bücher Haggai und Sacharja. Es ist interessant, wir haben bei Sacharja und Haggai die Schilderung von Priester und Statthalter. Priester Jeschua und Statthalter Zerubabel. Und wir haben den Esra, den Priester, und den Politiker oder Gouverneur oder wie man ihn nennen soll, Nehemia. Beides gehört zusammen. Wenn wir zurückgehen geschichtlich, dann stoßen wir auf die Könige und die Priester und Propheten. Nicht? Die Könige hatten das Leitungsamt. Und die Priester waren für den Kult zuständig, schwerpunktmäßig für den Kult, und die Propheten verkündigten das Herrn Wort. Und es wird ganz selten haben wir nun, dass die Könige priesterliche oder prophetische Funktionen haben. Ganz selten, es kam vor, aber selten. Die unterschiedlichen Schwerpunkte der Tätigkeit, beides ist notwendig. Und das halte ich auch heute, dass man das sieht. Ein Leiter braucht nicht unbedingt die Gabe der Verkündigung. Ein Leiter braucht nicht unbedingt die Gabe der Lehre im Sinne der pädagogischen Darstellung der Lehre. Der Leiter braucht aber innerlich eine Lehrgewissheit. Verstehen Sie den Unterschied? Nicht im Epheserbrief, in der Liste der Ämter in Epheser 4 sind Hirten und Lehrer zusammengefasst mit einem und. Hirten und Lehrer. Ich interpretiere das nicht so, dass das und hier steht, weil das die Liste abschließt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Nicht das letzte Glied, und das verbindet man in der Regel mit einem und. Sondern ich sehe auch hier eine innerliche Verbindung. Hirte und Lehrer. Der Hirte, der Leiter, braucht nicht einen Lehrer, sondern braucht persönlich eine Lehrgewissheit. Nicht, wir haben immer wieder die Diskussion in Leitungskreisen, soll man die trennen in eine geistliche Leitung und eine Verwaltung. Nicht, die, das sind dann ein paar für Haus und Hof und Glühbirnen und so weiter zuständig und die anderen für die Kreise. Da bin ich sehr skeptisch. Leitungsamt bedeutet immer Gesamtverantwortung für die Leitung. Hirten und Lehrer. Das heißt, ein Leiter braucht eine persönliche Lehre und Lehrgewissheit. Aber er braucht nicht die Gabe, andere lehren zu können. Dieser Unterschied ist mir sehr wichtig. Und wir haben dann in der Geschichte der Kirche leider eine Kumulierung dieser unterschiedlichen Gaben auf dem Pfarramt. Nicht aus dem Hirten, Pastor, wurde plötzlich der Leiter Unterprediger. Und es ist nicht gesagt, dass alle Prediger die Gabe der Leitung haben. Brauchen sie auch nicht, wenn es andere Leiter gibt. Also diese Ämterdifferenzierung. Es wird dann einen geben, der kann alles, der heißt Jesus, König, Priester und Prophet. Jesus ist dann, erweist sich als ein Multicharismatiker. Ich springe zurück zu viertens. Beziehungen darf man nutzen, allerdings ehrlich. Beziehungen darf man nutzen. Esra und Nehemia nutzen ihre Stellung am persischen Hof. Sie haben Empfehlungsschreiben vom persischen König. Das hat auch dazu geführt, dass hier Geld geflossen ist von Persien nach Jerusalem. Ja? Ich sage nur dazu, es muss korrekt zugehen. Und ohne Abmarkung an der Lehre, am Inhalt. Aber dann darf man das tun. Wir stoßen bei Esther wieder drauf. Nicht, es war die Königin. Und es geht in dieser Welt manchmal nicht anders. Also, Beziehungen darf man nutzen. In 1. Timotheus 2, Vers 1 und 2 schreibt Paulus, dass man Fürbitte tue für alle Menschen und für die Obrigkeit und für die Könige. Und warum? Damit wir ein ruhiges Leben führen. Jetzt meint Paulus nicht, dass wir den ganzen Tag auf dem Sofa liegen, sondern dass es einen Raum gibt für die Gemeindearbeit und dass die nicht behindert wird durch die Obrigkeit. Und das wird durch den Zusammenhang deutlich, denn dann ist das Spitzenwort, denn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und das geschieht durch die Verkündigung. Ja? Dass wir ein ruhiges Leben führen, dass die Verhältnisse so sind, dass wir in guter Weise Gemeindearbeit machen können und den Leuten das Evangelium verkündigen. Nicht? Und das geschieht durch das Gebet für die Obrigkeit, gar nicht eigennützig. Ja? Beziehungen, ich betone noch einmal, das muss aber intakt sein. Es darf nicht zu falschen Kompromissen führen. So, sechstens, Bauen und Verteidigen gehört zusammen. Nicht die Schilderung vom Mauerbau, wo sie dann durch die Anfeindung sowohl bauen als auch verteidigen müssen. Übertragen für uns ist das natürlich nicht, dass wir gleichzeitig die Bibel in der linken und das Gewehr in der rechten Hand haben. Sondern ich möchte es so übertragen, und hier hört eine wörtliche Übertragungsmöglichkeit auf. Die Übertragung bedeutet, wir brauchen auf der einen Seite die erbauliche und die erweckliche Verkündigung und wir brauchen das, was man mit dem Fachbegriff Apologie nennt. Die Apologie ist die Verteidigung des Evangeliums, sprich die Abgrenzung gegenüber anderen Lehren und zwar sowohl nach innen als auch nach außen. Und das brauchen wir beides. Und ich möchte das einfach nochmal unterstreichen, da hört auch eine wörtliche Übertragung auf. Nicht? Wir sprechen ja auch vom Gemeindebau, das ist eine übertragene Verwendung des Wortes Bau. Da gibt es viele Parallelen, anschauliche Parallelen zum Hausbau, zum Mauerbau und trotzdem ist es eine Übertragung. Siebtens, das Wort steht im Mittelpunkt. Kapitel 7. Nein, Kapitel 8 steht ja hier. 8:8. Die Tora wird verlesen. Da sage ich gleich noch etwas dazu, aber mir gefällt so sehr der Vers 8. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen wurde. Also mir machen Sie die größte Freude, wenn Sie mir nachher sagen, ich habe Sie verstanden. Und Sie stürzen mich in eine Form beruflicher Depression, wenn Sie mir nachher sagen, ich habe Sie nicht verstanden. Die Verständlichkeit der Verkündigung ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn es an der äußeren Form liegt, dass man nicht versteht, also es geht hier nicht um das geistliche Verstehen zuerst, sondern es geht zuerst um das äußere Verstehen. Versteht man die Sprache? Ich war kürzlich bedeutet bei mir manchmal auch vor Monaten, ich habe da ein ähnliches Zeitverständnis wie die Propheten, ja, nicht zu jener Zeit, also in 2500 Jahren. Also ich war da kürzlich zu Dinschen eine Woche lang. Es war nicht in Zentralschwaben, sondern es war außerhalb von Württemberg. Und nach der letzten Predigt kommt jemand auf mich zu und sagt, wissen Sie, ich bin aus Hessen, ich habe Sie nicht immer verstanden. Ich hätte beinahe gesagt, da sind Sie selber schuld, wenn Sie jetzt kommen. Da hätten Sie müssen am ersten Tag kommen. Nicht? Das Erste ist das äußere Verstehen. Für Leute, die im Verkündigungsdienst sind, ist eine ständige Frage, rede ich verständlich? Versteht man mich erstens auf der grammatischen Ebene? Das ist das Erste. Sehen Sie, es gab eine Zeit, da wurde Lateinisch gepredigt. Wer hat es verstanden? Die Priester. Nicht? War ein ganz wichtiges Anliegen von Martin Luther. Was nicht verständlich ist, ist wertlos, ganz hart. Nicht, wenn in der Verkündigung die Leute nicht aufpassen können, wegen der rhetorischen Form der Verkündigung, das ist ein Jammer. Das kann man auch nicht mit Kaffee wettmachen. Die verständliche Form der Verkündigung, das ist das Erste. Und dann kommt die geistliche Ebene, ob man das dann versteht. Und da hören aber unsere Möglichkeiten auf. Am Ersten kann ich was tun. Am Ersten können wir was tun. Das beginnt mit der Lautsprecheranlage. Es gibt manche Räume, da kannst du nicht zuhören, weil das so unangenehm ist und komischerweise niemand merkt es. Da gewöhnt man sich dran. Es gibt ganz komische Gewöhnungseffekte unter uns Menschen. Und das Nächste ist unsere Satzbildung. Verwenden wir Fremdworte und so weiter und so weiter. Sie legten das Wort verständlich aus. Und für diese Ebene können wir etwas. Für die geistliche Ebene können wir nichts, das muss Gott tun. Und Sie merken wieder, es gehört außen und innen zusammen. Bei den Ämtern gehört außen und innen zusammen. Der Leiter, der das Äußere, den äußeren Raum schafft und schützt, dass der Verkündiger verkündigen kann. Und die verständliche Verkündigung. Die Reaktion auf die Verlesung der Tora hat Freude ausgelöst. Ich möchte jetzt noch etwas sagen zum Lesen. Ich schätze da sehr in der jüdischen Tradition des Synagogengottesdienstes bis heute, dass hier wirklich gelesen wird. Die Textordnung im Synagogengottesdienst sieht vor, dass die Tora, die fünf Bücher Mose, gibt zwei Modelle, in einem oder in drei Jahren komplett gelesen wird. Das heißt, da wird jeden Sabbat werden mehrere Kapitel gelesen. Das heißt, wer regelmäßig in die Synagoge geht, bei der einjährigen Toraleseordnung liest im Synagogengottesdienst, hört im Synagogengottesdienst jedes Jahr die ganze Tora. Von 1. Mose 1 bis 5. Mose 34. Und dann geht es wieder bei Kapitel 1 los. Allerdings, dass man durch die ganze Tora kommt, an den Sabbaten, muss man mehrere Kapitel lesen. Aber stellen Sie sich mal vor, was das für eine Prägung ergibt, wenn Sie jedes Jahr die ganze Tora lesen oder hören. Und dann gibt es ja dazu ausgewählt Texte aus den Propheten. Nicht? Auf diese Ordnung stoßen wir bei Jesus, als er in die Synagoge kam. Und es wurde ihm die Rolle gereicht des Propheten Jesaja. Und dann liest er das Gottesknechtslied und dann sagt er, das ist heute erfüllt. Das ist diese Synagogenordnung. Texte lesen. Ich habe manchmal den Eindruck, uns fehlt zu sehr die Geduld zum Textlesen. Auch mal ein paar Kapitel, auch mal ein ganzes Buch. Man ist relativ schnell durch. Durch die Esther ist man in einer halben Stunde. Oder? Schafft man, oder? Ja, es gibt auch schwere Texte, dann fangen wir halt mit der Leichte an. Also diese, nicht, und da beginnt etwas hier im nachexilischen Judentum, beginnt etwas von dieser Tradition der Textlesung, die dann im Judentum sehr stark wird und natürlich ganz stark Tora orientiert. Da wird dann noch drüber gepredigt, das haben wir auch bei Jesus an der Stelle. Er legt dann die Schrift aus. Ja? Aber ich glaube, wenn man viel Text liest, wird halt weniger gepredigt. Nicht? Kennen Sie die Hansche Gemeinschaft? Hier eine Gemeinschaft in Württemberg. Da gibt es die Tradition, es wird ein Bibeltext gelesen und dann wird eine Predigt eines der Väter gelesen. Häufig von Michael Hahn, aber auch von Bengel oder anderen. Da haben wir auch diese Lesetradition. Und anschließend legen mehrere Brüder aus. Ja, da haben wir diese, und viele, viele Orte, wo es Hansche Gemeinschaft gab oder gibt, die haben sich am Samstagabend bewusst getroffen, um eine Predigt zu lesen. Nicht? Und da wird natürlich auch eine Lese- und Hörkultur gepflegt. Ja? Ich meine, vielleicht wäre jetzt die Literatur, die da gelesen wurde in der Hansche Gemeinschaft, oder wird nicht jedermanns Ding, aber man kann ja auch andere Texte lesen. Bitte.
Wie lang ging denn so eine Tora-Lesung, so ein Gottesdienst?
Wie lang?
Ja, weil wenn man zuerst mehrere Kapitel liest und das dann noch auslegt.
Ja, die Auslegung ist anders wie bei uns. Die hat ein anderes Gewicht, hat der Text ein größeres Gewicht. Nicht, wir haben im Alten Testament keine Beispiele für Predigten im Tempelgottesdienst. Tempelgottesdienst war kultisch bestimmt. Nicht? Aber verschätzen Sie sich nicht. Machen Sie es mal. Ich bei der Israelreise habe ich auf dem, wahrscheinlich dort, wo die Bergpredigt gehalten wurde, nördlich vom See Genezareth, wurde ich auserkoren, die Bergpredigt zu lesen. Dann durfte ich diese drei Kapitel lesen, da habe ich 20 Minuten gebraucht, das ist eine Predigtlänge. Und da bleiben immer noch 30 Minuten zum Prediger. Ja. Ich sage, wir sind das Textlesen nicht gewohnt, wir schweifen ab. Nicht? Es hat auch einen Grund, ich sage aber, ich kann das auch nicht. In der jüdischen Tradition wird laut gelesen, auch persönlich wird laut gelesen. Nicht? Im Psalm 1 heißt es, er sinnt über dem Gesetz, über der Tora. Und das Wort, das hier steht, heißt murmeln, gurren, brummen, so wie ein Taubegott oder wie ein Löwe. Ja, also wenn es ihm gut geht, wenn er satt ist, sprich nicht leise. Und es gibt Leute, die empfehlen, man soll laut lesen. Erstens liest man langsamer, zweitens hört man sich selber. Man hört sich, man hört das Wort und man ist dadurch aufmerksamer. Aber ich sage ehrlich, ich kann es nicht. Ich komme mir ganz komisch vor, wenn ich alleine im Zimmer bin und lese laut. Nicht? Aber Lesekultur biblischer Texte. So, das war jetzt ein bisschen ausführlich, das war nicht so geplant. Aber wie gesagt, vom Impuls des Synagogengottesdienstes. Ich habe zu Hause einen jüdischen Kalender. und schlage immer samstags auf, was Sabbatlesung gerade ist. Aber für morgen habe ich jetzt noch nicht geguckt heute. Und das sind bis zu 7, 8 Kapiteln. Esther. Die historische Einordnung, die Zeit des Perserreiches und des persischen Königs Ahasverus, Xerxes der Erste, 486 bis 465, also die Zeit zwischen Haggai, Sacharja und Esra, Nehemia, oder nach meiner Vermutung vielleicht die Schlusszeit von Sacharja. Israel ist noch zu einem guten Teil im Exil, das heißt im Perserreich. Der Ort der Handlung ist die Hauptstadt Susa. 3.2, die handelnden Personen und der Handlungsverlauf. Bei dem Buch Esther, da muss man einfach empfehlen, das mal zu lesen. Das ist ein Beispiel biblischer Erzählkunst. Das ist einfach wunderbar, wie biblische Autoren erzählt haben. Und dann stecken viele Details natürlich mit drin, auf die kann ich jetzt nicht eingehen. Nicht zum Beispiel, dass der Haman einen Galgen bauen lässt für den Mordechai, an dem er dann selber aufgeknüpft wird. Also ist ein bisschen gruselig, aber von der Erzählart ist unglaublich, nicht? Also toll. Und dass er beim König ist, bei dem Mahl und denkt, er wird belohnt mit schönen Kleidern und so weiter. Und er sei es und dann ist er gar nicht, sondern sein Feind, der Mordechai. Also wunderbar, wunderherrlich. Also biblische Erzählkunst ist was ganz Großartiges, auch in den Königebüchern, in Samuel, Richter und so weiter und so weiter. Manchmal sind dann die auch manche Gewaltdinge etwas abstoßend. Also der Ahasverus, der König, der Xerxes der Erste, verstößt seine Frau Vashti. Jetzt hätte ich mal wieder einen schönen Namen anzubieten. Das wäre jetzt ein Frauenname, nicht Vashti. Nicht Vashti, komm her und Vashti. Nicht? Das ist wunderbar, nicht? Da braucht es nach dem Spiel im Sandkasten nicht mehr viele Worte. So, und die wird verstoßen, weil der Ahasverus, der hat hier ein Gelage gemacht mit großen Köpfen seines Reiches. Und die Vashti hat daneben ihr Frauenfrühstück gemacht oder was es auch immer war. Und dann ruft der Ahasverus die Vashti und die Vashti kommt nicht. Also die kommt nicht und wascht dich. Also, und das war der Grund für die Kündigung der Ehe. So flott war das. Denn wie soll auch, was bedeutet das für den König, wenn seine Frau ihm nicht folgt? Jetzt weiß ich nicht, ob man diesen Aspekt der Geschichte übertragen soll. So, und jetzt sucht er eine neue Frau. Und da wird unter den schönsten Frauen des Landes ausgesucht. Und jede Frau hat er einen Tag und eine Nacht getestet. Ich will jetzt nicht ausführen, was er dabei gemacht hat. Auch das weiß ich nicht, ob wir das jetzt als vorbildlich übernehmen sollen. Und dann fiel die Wahl auf die Jüdin Esther. Aber der König weiß nicht über ihre Nationalität. Und ihr Erzieher, der Mordechai, der hat sie auch in diese Richtung beraten, dass sie das einmal für sich behält. Mordechai war Esthers Pflegevater, entdeckte eine Verschwörung gegen Ahasverus und warnt diesen über Esther davor. Das wurde ihm dann nachher ganz hoch angerechnet. Und dann gibt es eine weitere Person, der Haman, der wird ein zweiter Mann im Staat und soll entsprechend verehrt werden. Und der Mordechai verweigert diese Verehrung. Und daraufhin beschließt der Haman, trägt es dem Ahasverus vor, das Volk der Juden zu liquidieren. Natürlich vorne an den Mordechai. Und der Ahasverus geht darauf ein. Ist wieder ganz ähnlich wie bei Daniel. Mit der Verehrung des Königs, nicht Löwengrube, nicht seine Ratgeber sagen, hab du dich mal verehren lassen, und haben im Hinterkopf, da macht Daniel nicht mit und dann ist er weg. Und der fällt auf diesen Rat rein, hier wieder. Nicht? Also nicht jeder Ratgeber hat einen guten Rat. Auch da muss man aufpassen. Können wir auch manches dazu sagen, es kommt immer wieder vor, solches und ähnliches. Also, und da es jetzt ganz schwierig wird, und also hier steht ein Unheil vor der Tür, und liebe Leute, stellt euch das mal vor, wir lesen das so schön, war vor 2500 Jahren, aber der Haman wollte ganz Israel, die noch im Persischen Reich waren, liquidieren. Das haben wir vor 70 Jahren in unserem Land erlebt. Wir haben heute Staaten, die wollen die Christen ausrotten, aber komplett. Und wenn man in einer solchen Situation ist, dann sieht es ganz anders aus, wie wenn man ein Büchli hat, wo es nachher gut ausgeht. Unglaublich. Und von der Machtsituation her, wer hat die Macht? Natürlich der König. Und jetzt bittet der Mordechai die Esther heraus, für ihr Volk einzutreten. Und Esther lädt Ahasverus und Haman zweimal zum Mahl. Und jetzt schildert dieser Text, diese Esther ist jetzt ganz abhängig von der Gnade von ihrem Mann. Aber dieser Mann war der König. Das ist genau dasselbe wie zwischen David und Bathseba. Als die Bathseba zu David geht und bittet, dass der Salomo König wird. Ja, das war nicht so selbstverständlich, dass die zum König durfte, der ihr Mann war. Und dann wird ja in dieser Geschichte erzählt, wenn der mit seinem Zepter auf sie zeigt, dann ist gut. Ja, wir können das übertragen, macht er so oder macht er so. Kann die eigene Frau abblitzen lassen. Nicht von der Waschli hat er sich auch getrennt. Also so ist das nicht, wenn man schon König ist und über das ganze Persische Reich. Kommt eine kleine Zwischenszene, der Mordechai ehrt den Haman nicht und aus Verärgerung lässt Haman für Mordechai einen Galgen bauen. Der König liest in der Nacht von dem durch Mordechai vereilten Anschlag und daraufhin wird der Mordechai geehrt. Auch Haman muss ihn ehren. Ah, da stecken so viele schöne Züge drin. Und beim zweiten Mal bittet Esther Ahasverus um die Rettung der Juden. Und diese Bitte wird ihr gewährt. Und daraufhin wird der Erlass der Tötung der Juden zurückgenommen. Und jetzt kommt ein Kapitel, das beschreibt, wie sich die Juden rächen und Teile, Feinde der persischen Bevölkerung umbringen. Und das Buch schließt ab mit der Schilderung der Feier, der Purim-Feier, als Dankbarkeit für die Bewahrung. Die Botschaft. Gott bewahrt sein Volk vor dem Untergang in einer schwierigen Situation durch den mutigen Einsatz einzelner Personen. Und ich unterstreiche hier noch einmal, wie groß hier die Gefahr war. Kapitel 3, Vers 6. Der Haman will, dass alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, vertilgt werden. Und die Esther weiß, wie schwierig das ist, was sie erbittet. Kapitel 4, Vers 16 sagt sie, dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz, entgegen dem Brauch, und dann kommt ein starkes Wort. Komme ich um, so komme ich um. Die ist sich bewusst, was auf dem Spiel steht. Ja. Also ich wiederhole das noch einmal. Die Geschichten auch erleben sich mal Versetzer in die Geschichte hinein. Und den Ausgang nicht wissen. Ist interessant. Was täte man dann? So. Ich nenne ein paar Themen, das sind natürlich jetzt Themen, das wären alles Extra-Themen. Ich denke schon, dass wir in diesem Buch auch Dinge haben, die sind anstößig. Übrigens, ich habe am Anfang gesagt, die Kanonizität des Esther-Buches ist auch wegen diesen Dingen umstritten. Nicht die Gewalt, die Juden, die dann Feinde töten und nicht wenige. Die Bräuche, die wir hier lesen. Die Sache mit dem Harem. Die Esther ist Teil des Harem, da gibt es einen Haremswächter. Es wird biblisch ganz keusch nicht ausgeführt, was das bedeutet. Aber da war es mit der Einehe nicht weit her. Das war schon ziemlich poly. Ein zweites Grundsätzliches, die Interpretation von Geschichten. Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, was für Textgattungen schwer zu interpretieren sind. Geschichten haben gelegentlich diese, also Geschichtsdarstellungen, es wird einfach erzählt. Und der Text selber macht keine Lehre daraus. Nun ist ja bei uns so, wenn ich predige, muss ich auch was sagen, was das bedeutet. Man darf aus Geschichtstexten keine Gebotstexte machen. Das ist wichtig. Also Geschichtstexte enthalten Teilaspekte, wo es nicht ratsam ist, sie zu befolgen. Natürlich enthalten sie auch Lehre. Und das ist bei Geschichtstexten wichtig. Vorsicht, was kann ich wie übertragen? Außerdem hat jede Geschichte den Aspekt der Einmaligkeit. Was kann ich aus einem einmaligen Geschichtsbericht zu einer Lehre machen und wo muss ich aufpassen? Die Führung Gottes im Verborgenen. Gott führt, aber wie führt er? Er führt, indem er sich Menschen und Situationen bedient. Auch das liegt nicht an der Oberfläche. Und häufig ist erst im Rückblick erkennbar. Ein weiterer Punkt, die Diaspora als ambivalenter Ort für Israel und für die Gemeinde. Israel hat in der Diaspora beides erlebt, die Freundschaft und die Feindschaft. Die Gemeinde erlebt in der Diaspora beides, die Freundschaft und die Feindschaft. Der Weg Gottes für die Gemeinde ist die Diaspora-Situation. Der Weg Gottes mit Israel war es ursprünglich nicht. Oder doch? Israel entstand in der Diaspora, nämlich in Ägypten. Und Israel war nur 800 Jahre seiner Existenz im Land. Und hat dann mehrheitlich Diaspora erlebt. Und Diaspora bedeutet Freundschaft oder Feindschaft. Beides hat Israel erlebt. Die Diaspora-Situation Israels ist eine wichtige Lehre für die Diaspora-Situation der Gemeinde. Das Leben in der Diaspora fordert Weisheit. Hier gilt das Wort von Jesus, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Gerade in der Diaspora. Was ist richtig an Verhalten in der Diaspora? Klarheit im Bekenntnis, keine göttliche Verehrung der Menschen. Mordechai verehrt den Haman nicht. So wie Daniel und seine Freunde die babylonischen Könige nicht verehren und anbeten. Nicht verehren, göttlich verehren. Nicht? Anerkennung der menschlichen Größe und des Standes, ja, aber nicht eine göttliche Verehrung. Keine Proskynese. Und interessanterweise, dass hier immer wieder Feste vorkommen, Hier entsteht das Purimfest. In Nehemia gibt es das Fest der Torahverlesung, das mit großer Freude begleitet ist. Dann wird die Torah verlesen und wird gefespert und getrunken und man freut sich. Die Bedeutung der Feste, die biblische Bedeutung der Feste übrigens übernommen in ihrer Sinnhaftigkeit in der kirchlichen, in der christlichen Praxis als Erinnerung der Taten Gottes in der Geschichte. Und Erinnerung ist immer auch Vergegenwärtigung. Erinnerung und Vergegenwärtigung. So viel zu Esther. Bei Esther kann ich nur empfehlen, einfach lesen. Diese wirklich tolle biblische Geschichtsbeschreibung, auch wenn es dann Züge gibt, die uns schwer verständlich sind. Und wenn Sie vorher gesagt haben, es gibt schwere Texte, wenn Sie beim Lesen auf schwere Dinge stoßen, dann lesen Sie schneller. Einfach drüber lesen. Ja. Wenn man große Textabschnitte lesen will, darf man nicht an allem hängen bleiben, sonst kommt man nicht weit. Und das ist mit die Kunst des Lesens, dass man, sonst gewinnt man keine Fläche. So, jetzt sage ich Ihnen noch etwas, wenn Sie noch, oder wollen Sie nehmen, aus, Schluss, Feierabend. Ja, das Freibad ist geheizt. Heute auch von außen. Okay, ich sage, bitte? Also ich sage noch etwas zu den zwei Geschichtswerken. Nochmal ein bisschen Überblick und wenn ich dann noch Zeit habe, sage ich Ihnen was zu meiner Art des Bibellesens. Also wir haben ein erstes Geschichtswerk, 1. Mose bis 2. Könige. Das ist ein Zweier, gell? Das ist ein schöner, das ist ein Kunstzweier. 100 Wasser. Ja? Beginnen mit der Schöpfung, erste Person Adam. Endet 560 vor Christus im Exil. Ah, ich streng mich jetzt ein bisschen her. Mit der Begnadigung des Königs Joachim. So, wir haben ein zweites Geschichtswerk. Chronik, ursprünglich ein Buch. Beginnend wo? Vorher Moskett, Adam, ja. Und was kommt in den ersten 9 Kapiteln von 1. Chronik? Was ist das für eine Form, für eine Gattung an Texten? Geschlechtsregister. Also unsere Lieblingstexte. Bis zu wem? Bis Saul und vor allem David. Jawohl, David. Und endet 539 vor Christus Kyros-Edikt. Ja. Hier die wichtigste, breiteste Überlieferung hier, ja, ist Mose. 4 Bücher. Ja. Das heißt, wir haben der zeitliche Rahmen zweimal identisch. Ab der Schöpfung Adam, erster Mensch, bis Exil Kyros. Schöpfung, erster Mensch Adam, bis Exil 560. Also bei dieser großen Zeitspanne sind diese 20 Jahre, die kann man vernachlässigen. Wir haben etwa den gleichen Zeitumfang. Jetzt interessanterweise für den Tanach, hebräischer Kanon, steht es am Anfang. Und dann kommt nicht, dass es angehängt wird, wie in der Septuaginta, sondern die Chronik steht am Ende. Das heißt, der hebräische Kanon ist gerahmt durch zwei im Umfang der Zeit identische Geschichtsberichte. Ja, ist die Rahmung. Ist ja nicht unwichtig. Warum ist das Alte Testament, hebräischer Kanon, mit zwei Geschichtsberichten gerahmt? Wir stoßen damit auf die Bedeutung der Geschichte für die biblische Darstellung. Die Grundform, die Rahmenform der biblischen Darstellung ist die Darstellung der biblischen Geschichte. Das heißt aber, damit wird die Geschichte, das, was geschehen ist, für die biblische Darstellung insgesamt ganz arg wichtig. Das ist das tragende Fundament, ist die Geschichte. Warum ist die Geschichte so wichtig? Weil darin Gott handelt. Die ersten Werke der Schöpfung sind der Raum und die Zeit. Die Geschichte, die Zeit, ist eine Schöpfung Gottes. Dass die Welt so abläuft, wie sie ist, als Geschichte, ist Ergebnis der Schöpfung Gottes. Und deshalb hat die Geschichte biblisch so eine große Bedeutung. Wie beginnt denn das Neue Testament? Mit welchen Büchern? Evangelien, Apostel, Geschichte. Und dann folgen die Briefe. Wir haben einen ganz parallelen Aufbau. Zuerst Geschichtsdarstellung, dann die Briefe. Zuerst die Geschichtswerke, dann die Propheten. Und im Alten Testament haben wir sogar eine Rahmung durch Geschichtswerke. Also es zeigt zuerst die Bedeutung von Geschichte. Und das können wir an der Bibel studieren. Ich möchte behaupten, wir haben durch unsere Kultur, Prägung und Erziehung nicht das Geschichtsbewusstsein, das wir in der Bibel haben. Nicht? Können wir jetzt hinein in Geschichtspsalmen, wie in dem Psalmen Geschichte dargestellt wird. Hochinteressant, dieses Bewusstsein von Geschichte haben wir nicht. Das ist eine Besonderheit der biblischen Darstellung, die Geschichte. Weil die Geschichte Werk Gottes ist und weil Gott in der Geschichte begegnet. Also Gott macht die Geschichte und er macht nicht nur die Geschichte. Es kommt ein weiterer wichtiger Punkt. Gott offenbart sich durch die in der Bibel gedeutete Geschichte. Gott offenbart sich durch die in der Bibel gedeutete Geschichte. So, aber jetzt warum zwei? Das erste Bedeutung, die Klammer. Da kommen wir auf die Bedeutung von Geschichte. Und ich kann, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen ja gar nichts vorschreiben. Ich bin ein ganz ohnmächtiger Mann. Aber wenn Sie ein bisschen Spaß dran finden, lesen Sie die Geschichtsdarstellung der Bibel und lernen Sie daran Verständnis für Geschichte. Denn ich sage noch etwas. Die Wirklichkeit des Lebens mit seiner Individualität, auch mit seinen Ausnahmen, lässt sich nicht durch Lehrtexte darstellen. Die Form, die der Wirklichkeit des Lebens am nächsten kommt, ist die Darstellung mit Geschichten. Sehen Sie, jetzt haben wir in der Esther Dinge, die sind passiert in der Geschichte, aber machen Sie bitte keine Lehre draus, dass jeder, der ein bisschen höhere Stellung hat, auch ein Harem braucht. Wo kämen wir hin? Verstehen Sie, wenn wir dort sind? Das kann man erzählen. Aber wie soll ich denn das lehrmäßig darstellen? Ist ja passiert. Und Gott hat durch die Esther, die im Harem war, Israel Gutes getan. Hat sowas komisch? Hält sich Gott nicht mehr an die Tora oder was? Verstehen Sie, das können Sie lehrmäßig nicht einfangen. Und da hat die Geschichte eine ungeheure Form, die Geschichtsdarstellung. Die Geschichtsdarstellung entspricht den Biografien, das ist Leben. Und das können Sie nie durch Lehrdarstellungen da vergessen Sie immer einen Fall. Immer. Mit einer Lehrdarstellung. So. Aber jetzt gibt es auch einen Unterschied. Ich meine, das ist ja ein bisschen kürzer wie das. Ja? Hier die ausführlichste Prägung Mose. Zweitausführlichst, wissen Sie es noch? David. 1. Samuel 16 bis 1. Könige 2. Hier, David. Hier führt der Anfang von Chronik auf David. Die Überlieferung von Saul ist relativ kurz, die Überlieferung von David ist relativ ausführlich. So, und was kommt dann? Zweite Chronik, das Haus David. Während Könige auch das Königtum Israels, das Nordreich-Königtum schildert, teilweise sogar ausführlicher wie Juda in der Ahab-Zeit, ausführlicher wie Juda, hat das Chronikbuch nur die Nachkommen Davids. Israel kommt nur vor, insofern es für den Bericht wichtig ist, aber es kommen nur die Nachkommen Davids. Das ist der große Unterschied. Das heißt, die Chronik ist ganz und gar David orientiert. Die Chronik ist das davidische Geschichtswerk. 1. Mose bis 2. König ist das mosaische Geschichtswerk. Das heißt jetzt nicht, dass es alles Mose geschrieben hat. Dominierend ist hier Mose, dominierend ist hier David. So, was bedeutet das? Mose gab Israel die Tora. Für was steht David? Er steht zunächst für die wichtigste Epoche des weltlichen israelitischen Königtums, größte Ausdehnung und so weiter. Für was steht er noch? Er bekommt die Verheißung, dass immer ein Nachkomme auf seinem Thron sitzt. 2. Samuel 7, Nathan-Verheißung. Und diese Nathan-Verheißung, 2. Samuel 7, ist der Motor für die messianische Botschaft, Verheißung des Messias bei den Propheten. Verheißung Messias, der Messias ist ein Davidide. Auf das Ganze des Alten Testaments gesehen, meine ich, dass diese Anordnung zeigt, die wichtigsten, die Großthemen des Alten Testaments, die zentralen Themen, ist die Tora, Mose und der Messias, David. David und das, was daraus wird, die messianischen Verheißungen. So, und wenn wir jetzt noch die Zeit hätten, die wir nicht haben, und kurz durch das Alte Testament hindurch gingen, ja, 5 Bücher Mose, 4 Bücher Mosezeit, Josua 1, die Verpflichtung von Josua auf die Tora des Mose, Maleachi 3, wisst ihr es noch? Verpflichtung auf die Tora Moses, Prophetenkanon gerahmt durch den Bezug auf Mose, Psalm 1, Tora-Psalm, Psalm 1, Tora-Psalm, längster Psalm, 119, Tora-Psalm. Eingangstor in den Psalter ist das Mose-Thema, die Tora. So, jetzt machen wir das Gleiche mit David. Nicht David, ausführlichste Überlieferung in den frühen Propheten und in der Chronik. Thema Psalm 2. Messias, Psalm 2 ist ein Messias-Psalm. Ja? Die Feinde Gottes, die da schnauben und toben, wider den Herrn und seinen Gesalbten, seinen Messias. Psalm 2 ist ein Messias-Psalm. Fällt Ihnen was auf? Eingang zum Psalter, Tora und Messias. Mose und David. David wird zu einem prägenden Thema bei den Propheten in den messianischen Verheißungen. Der künftige Messias ist ein Davidide. Ja? Und dann haben wir David als eine bestimmende Größe für die Schriften. Chronik, David-Thema. Die Schriften, ein Teil der Schriften ist aus der Davids-Tradition. Die Psalmen spielt David die größte Rolle. Ein Mose-Psalm, 40 David-Psalmen. Die Weisheitsschriften sind vom Davidsohn Salomo. Für den Gesamtkanon sind Mose und David die bestimmenden Größen, die wichtigsten Größen. Und das wird deutlich durch diese Rahmung und durch die Schwerpunkte Mose und David. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass das Neue Testament mit welchem Satz beginnt? Dies ist die Geschichte von Jesus, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Warum ist jetzt nicht Mose genannt? Weil Jesus die Tora erfüllt und ablöst. Und deshalb kommt jetzt Abraham als der Vater des Glaubens ins Spiel. So. Also das ist für mich die Theologie des hebräischen Kanon. Es zeigt die zwei wichtigsten Personen für den Kanon in ihrer Bedeutung für die Geschichte Israels. Und es zeigt die wichtigsten Themen des Alten Testaments, ist das Thema Tora, das ist eigentlich ein Riesenthema, und es ist das Thema Messias. So viel dazu und deshalb diese zwei Geschichtssammlungen am Anfang und am Ende. So, damit sind wir am Ende. Sie waren ein sehr angenehmes Publikum. Machen Sie so weiter. Und das Wichtigste ist, Bibel selber lesen. In diesem Sinne.
Was sollen wir sagen? Man braucht eine Wortschatzerweiterung, um richtig Danke zu sagen für dieses Blocksemester. Kompaktkurs Theologie, Geschichte. Und der Geheimtipp, Bibellesen als Seelsorge, als Gemeindeberatung, als Weisheit fürs Leben. Pünktchen, 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 ganz herzlichen Dank für diese Fülle. Danke auch für die Kompaktheit, danke für die Blätter. Und wir wollen einen Dankzeichen mitgeben, einmal für Ihre Frau, mit herzlichem Dank für diese, auch für die, fürs Freigeben. Elfriede. Ja. Und obwohl es schon ein paar Meter Bücher gibt im Hause Schmid, hoffen wir, dass es eins ist, was Freude macht und noch etwas quadratisch praktisch Gutes dazu. Vielen für Dank. Die Gäste. So, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Oh, das ist. Ja, wir vom Bibelkurs wollen uns direkt natürlich auch nochmal bedanken. Wir haben Ihnen eine kleine Karte mitgebracht. Sie haben uns das Wort so sehr ans Herz gelegt und deshalb bekommen Sie auch eine Karte, wo drauf steht, dass das Wort in unserem Herzen auch bleiben soll. Und ich glaube, wir nehmen ganz, ganz viel mit, was wir noch nicht wussten und müssen da, glaube ich, auch noch ganz lang dran kauen oder wiederkäuen, um das auch wirklich zu fassen. Und Sie hatten gesagt, wir müssen Wasserreserven sammeln. Und nachdem Sie ja schon viel Wurst haben, habe ich gedacht, die Möglichkeit für Wasser wäre gegeben, wenn Sie einen Kanister bekommen. Aber es ist ja natürlich nicht alles, sondern wir haben noch ein bisschen mehr geholt, damit Sie noch eine Weile an uns denken und auch noch ein bisschen von uns zehren können. Es ist jetzt nicht für den Wassermangel gedacht, aber einfach, vielleicht erinnern Sie sich gerne noch ein bisschen an den Sommerbibelkurs. Bei der Hitze wäre es vielleicht ganz schön, ein bisschen Feuchtigkeit noch zu bekommen. Vielen Dank für alles.
Vielen Dank. Voll originell. Dankeschön. Einfach da drauf. Eieiei. Zum Glück habe ich eine Lautsprache dabei.
Ein wunderbarer, an Ihnen allen auch noch einen wunderbaren Studientag bei der Hitze, auch heute Mittag noch einmal um 16 Uhr beim Römerbrief. Und einen guten Appetit mit dem Mittagessen, klappt es heute leider nicht, gell? Ja, dann aber für uns alle. Gute Stunden noch an diesem letzten Bibelkurstag. Mhm.